Es freut mich, dass wir unser Studium in dem zweiten Brief des Petrus fortsetzen können. Wir sind an dem letzten Kapitel angekommen. Und dieses letzte Kapitel ist sicherlich eine Zusammenfassung oder ein neuer Aufruf für das, was der Petrus in seinen beiden Briefen sagen wollte. Wir lesen die ersten zwei Texte. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Es sind also zwei Dinge, die der Petrus in diesen zwei Briefen ständig hervorhebt. Und das ist die Botschaft der Propheten und das Gebot Jesu Christi. In unserem oberflächlichen Studium schauen wir uns meistens die Details an, die der Petrus schreibt oder die in irgendeinem Buch stehen. Aber das Entscheidende ist, den Überblick über das zu finden, was er sagt. Und hier in diesen zwei Versen macht Petrus klar, was er in all diesen, mit all seinem Schreiben bewirken möchte. Es ist, dass er uns erinnert, haben wir es gesehen, und die reine Gesinnung wecke. Das heißt, er will uns nicht nur auf etwas aufmerksam machen, etwas zu wissen, sondern will uns aufmerksam machen, etwas zu tun. Wissen nutzt nichts, wenn ich es nicht tue oder tun kann. Erst das Tun macht Wissen lebendig und macht es, dass es überhaupt sichtbar wird. So, der Petrus schreibt an Menschen, die nachdenken, an Menschen, die etwas verstehen müssen, um etwas zu tun. So, lasst uns die zwei Dinge jetzt betrachten. Die Schriften der Propheten und das Gebot des Heilandes. Wir haben gesehen, dass die prophetischen Schriften, sie kommen alle aus der Zeit vor Christus noch, die meisten. Aber auch das Neue Testament und der Petrus spricht auch prophetisch. Wir haben das erste Kommen Christi, wir haben das Kreuz, wir haben den Beginn der Endzeit 1798, wir haben das zweite Kommen Christi, wir haben das tausendjährige Reich, wo alle Toten tot sind und alle Erlösten im Himmel das Gericht halten. Und wir haben das dritte Kommen Jesu mit all den Heiligen, mit der neuen Stadt Jerusalem auf diese Erde, um das endgültige Gericht über die Verlorenen zu halten und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in dem die alte durch Feuer gereinigt wird. Jetzt haben wir die prophetischen Schriften und sie konzentrieren sich auf das erste Kommen Christi, auf das zweite Kommen Christi und sicherlich auf das dritte Kommen Christi. Wir haben in den alten Propheten diese Schwerpunkte. Der größte Schwerpunkt jedoch, die Hauptkonzentration aller prophetischen Schriften, liegt jedoch in der Endzeit. Hier liegt auch des Petrus Anliegen. Hier liegt sein Schreiben konzentriert. Er will ein Volk vorbereiten für die Wiederkunft Jesu. Das zweite Kommen kommt in seinem Schrift, hat es den zentralen Punkt in allem, was er schreibt. Und ich gehe jetzt kurz durch den ersten Kapitel und das zweite und das dritte, damit wir den unbedingten Überblick über das, was Petrus sagen will, behalten. Die Briefe oder das, was ein Mensch schreibt, muss in mir, zumindest in meiner Sicht, ein klare Struktur, ein klares Bild haben. Am Anfang habe ich nicht verstanden, was Petrus letztendlich durch all sein Sagen sagen will. Bis ich nicht den Faden gefunden habe, den er verfolgt. Und schaut euch an, ganz von Anfang an, wo er anfängt, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Da ist eine klare Botschaft an ein Volk, das erwählt ist nach der Vorsehung Gottes zum Gehorsam und zur Besprengung. Das heißt, sie sind Menschen, die auserwählt sind für ein Werk, um etwas zu tun. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. So, Petrus macht von vornherein klar, da ist ein Volk, das sind Menschen, die sind berufen worden, um in der Hoffnung zu arbeiten. Und wir haben das damals gesehen, dass die Hoffnung keine andere ist als die Erwartung des Erbes. Wir glauben, dass es kommt. Wir arbeiten darauf hinzu, so wie wir es hoffen. Und es wird offenbart werden, wenn Jesus kommt. Darüber freut euch, ihr jetzt für eine kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Wann wird die Zeit sein, wo die größten Anfechtungen sein werden? Wann wird der Höhepunkt des Kampfes zwischen Gut und Böse stattfinden? Doch hier in dieser Zeit, kurz bevor Jesus kommt, hier findet das statt, wo die größten Anfechtungen, wo das Volk Gottes unter der größten Not sein wird, aber gleichzeitig das hellste Licht sein wird in der ganzen Welt. So, er will ein Volk vorbereiten für das Kommen Christi. Und dieses Volk ist eine absolute Notwendigkeit, damit Christus kommen kann. Das verstehen die meisten gläubigen Christen nicht. Sie denken, wenn das erste Kommen Christi genauestens prophetisch zeitlich bestimmt war, dass das hier zeitlich bestimmt auch ist. Und das mag ja in einer, ich sage jetzt mal, logischen Denkweise stimmen. Aber logische Denkweise ist insuffizient, um Realität zu verstehen. Wir brauchen mehr wie Logik. Wir brauchen mehr als nur eine Abfolge von Gedanken oder Spiegelungen. Wir brauchen ein rationales, grundsätzliches Denken, das unterscheiden kann, dass beim ersten Kommen die Zeitangaben entscheidend waren, dass beim zweiten Kommen die Zeitangaben nicht entscheidend sind, weil es nicht von der Zeit allein abhängt, sondern von der Vorbereitung des Volkes. Es müssen Bedingungen erfüllt werden, damit Jesus Christus ein zweites Mal kommen kann. Und diese Bedingungen sind nicht mit der Zeit festzulegen. Ja, Gott hat sich eine Zeit festgelegt, ab wann das Ende kommen wird, ab wann alles zusammenkommt, weil er weiß es ja im Voraus. Aber Jesu Christi kommen ist nicht ein zeitliches im Sinne, Gott hat den Punkt festgelegt, dann wird es sein. Nein, nein. Es ist ein Werk zu tun. Sonst macht der Petrusbrief keinen Sinn. Der Petrusbrief macht keinen Sinn. Und die ganze Heilige Schrift und das Neue Testament und das, was Petrus hier im dritten Kapitel sagt am Ende, wo er sagt, und haltet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, wovon einiges schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. So, was ist der Sinn des Schreibens des Petrus? Was ist der Sinn der Briefe des Apostels? Sie machen keinen Sinn, wenn das zweite Kommen Christi nicht abhängig ist von einer Vorbereitung sowohl des Volkes Gottes als auch derer, die verloren sind. Die Briefe, euch uns zu erinnern, wozu müsste uns Petrus erinnern oder Paulus, dass wir heilig sind, dass wir bereit sind, wenn er kommt, das heißt, geht es um meine Erlösung? Wenn wir denken, dass es um unsere Erlösung geht, meine Lieben, dann haben wir das Gesetz Gottes und den Charakter Gottes nicht verstanden. Unsere Erlösung ist ein Nebenprodukt. Im Sinne dessen, wenn wir die Erlösung als das ewige Leben sehen. Das ewige Leben ist eine Folge eines Wandelns mit Gott. Aber wofür soll ich mit Gott wandeln? Für mich? Das ist der egoistische Standpunkt, wo der Mensch auch dein heiliges Leben lebt für sich. Das gibt es nicht in dem Kinde Gottes. Ein Kind Gottes lebt so wenig für sich, wie auch Gott für sich lebt. Er lebt für ein Werk, das er tun soll. Er lebt nicht, um seine Erlösung zu sichern. Er lebt nicht fokussiert auf sich selbst. Er lebt, um einen Job zu tun, um eine Arbeit zu vollenden, um etwas zu vollbringen. Dafür lebt ein Christ. Und um diese Arbeit zu vollenden, damit Jesus Christus kommen kann, sind die neutestamentlichen Schriften geschrieben und die alten Propheten. Es geht um ein Werk zu tun. Es geht nicht um Information, die einfach da sein soll, damit ich irgendetwas kenne. Nein, es geht um einen Auftrag. Und der Petrus schreibt nicht, um die Menschen dazu zu bringen, sich in ihrer Sicherheit zu wiegen, zu denken, sie sind erlöst und sich im Kreis um sich selbst zu drehen. Das alles ist pures egoistisches Denken. Petrus und die ganze Schrift schreibt darauf zu, dass zweite Kommen Christi ist abhängig von den Menschen. Es ist abhängig, dass die Früchte reif sind. Wir müssen das verstehen. Sonst macht die Heiligung, sonst macht unser Leben keinen Sinn. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Das Gesetz Gottes ist da das Allerwichtigste. Es sagt, ich bin da, um nehmen, um zu geben. Das Geben ist das Ziel. Deshalb schreibt er, dass wir fertig sind, dass wir durchs Feuer bewährt sind, wie ein Gold. Und wir stehen hier, wenn Jesus kommt, bereit für ihn. Und jetzt kommt der, den ihr nicht gesehen habt. Also Jesus lieben wir, den wir damals nicht gesehen haben, aber dennoch lieben wir ihn, weil wir warten auf ihn, dass er kommt. Und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr nicht jetzt nicht seht. Und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Welche Seelen? Ja, wir werden miterrettet. Aber das Ziel unseres Glaubens ist die Wiederkunft Christi zu eilen und sie möglich zu machen. Aber das haben wir verloren. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade vor euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, als er im Voraus die Leiden bezeugte, das erste Kommen Christi, die über Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit danach. Das ist das zweite Kommen Christi und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, das ist der entscheidende Punkt, den wir Christen nicht verstanden haben, der auch mir bewusst nur wurde, als ich erkannte, wie der Mensch funktioniert, als ich erkannte das Gesetz und als ich erkannte, was uns krank macht, was uns lähmt, weshalb die Christen leblos sind. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern uns damit dienten. Was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. So, hier sagt der Petrus, diese Leute haben für euch gedient. Ihr seid es, die jetzt dienen sollen, um dieses Ereignis sichtbar zu machen. Und für das, sagt er, sind wir Apostel da, um euch vorzubereiten, damit ihr das hier schafft. So, keiner lebt für sich selbst, keiner dient sich selbst. Wir leben, um zu dienen. Das ist der Punkt. Und ich möchte so gern durch den ganzen Petrusbrief durchgehen, damit wir sehen, dass das der Punkt ist, den Petrus uns klar machen möchte. Und ich leide darunter, dass ich sehe, dass wir in diesem Quartal als Gemeinde, als Christen durchgegangen sind und wir haben die Essenz nicht verstanden und wir sind nicht aufgewacht. Und sagen, hier stehen wir für das Werk, das du uns gerufen hast. Wir leben nicht für uns. Wir wollen nicht für uns etwas erreichen, sondern wir wollen das Werk beenden, das uns Gott aufgetragen hat. Darum seid bereit und gefestigt in eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. So, wann kriegen wir die Gnade, von der Paulus spricht? Wann ist die Erfüllung der Hoffnung? Beim zweiten Kommen. Darauf arbeiten wir hin. Aber wo sind die Arbeiter, die darauf hinarbeiten, die heute irgendwo sitzen und sagen, ich bin erlöst, alles klar, ich warte nur noch, dass Jesus kommt? Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet. Heute immer mehr kommt die Leidenschaft, die Gefühle werden heute immer mehr im Christlichen in den Vordergrund gebracht. Die christliche Welt versinkt in einer Gefühlsduselei und nennt das die Freude im Herrn. sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange hier in der Fremde lebt. So, was sollen wir tun? Was ist unsere Aufgabe in dieser Zeit? Wir sollen heilig sein. Und wir haben es gesehen damals. Jesus hat gesagt, er heiligt sich selbst für uns. Wir müssen uns heiligen für die Welt. Wir müssen uns heiligen, dass die Welt sieht, wer Gott ist in unserem Leben. Und was soll die Motivation sein, die uns antreibt? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweis. Wir sind nicht erkauft aus der sündigen Natur, aus der wir herauskommen, die wir umgewandelt werden sollen von einer sündigen Natur in eine heilige Natur, eine göttliche. Wir haben das gesehen, der Petrus fokussiert sich darauf. Und das muss unsere Motivation sein, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst sind aus unserer angeborenen sündigen Natur, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ich lese es noch einmal in den Schriften des Paulus im 2. Korinther 5, weil wir vergessen, dass, meine Lieben, auf was der Fokus ist. Hier ab Vers 14, 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Wozu denn? Wozu? Weil wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist das Ziel, das ist die Motivation, weshalb wir nicht erkauft worden sind mit irgendeinem vergänglichen Gold oder Silber, sondern mit dem unvergänglichen, kostbaren Blut Jesu Christi, das, wodurch wir die Kraft haben, nicht mehr für uns zu leben. So wie Christus es sagte, vielleicht lese ich auch das noch einmal, dass es aus dem Wort kommt, unseres Heilandes, in Johannes 6, ab Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib, den ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sagten, wann kann er uns seinen Leib zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset und sein Blut trinket, dann habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird wer mich isset auch leben um meinetwillen. Haben wir das verstanden? Haben wir verstanden, dass unser Leben um Gottes Willen gelebt werden soll? Wer erlöst ist, wer gegessen hat vom Fleisch und Blut Christi, der lebt nicht für sich selbst, der lebt, damit dieses zweite Kommen möglich ist. Der lebt, der vergisst sich selbst, der sucht nicht mehr das Seine, sondern er sucht das, was droben ist. Christus, Paulus, der große Diener, der große Apostel Jesu, Petrus, Johannes, wir haben sie alle im Neuen Testament. Schaut euch sie alle durch. Keiner, kein einziger ruft auf zur Gelassenheit. Kein einziger ruft auf und sagt, du bist erlöst, ruh dich aus. Das gibt es nicht. Weil es gibt ein Werk zu tun. Und dieses Werk zu tun, das ruft der Petrus auf, wenn er sagt hier im zweiten Brief, ich schreibe euch und erinnere ich euch an, dass ich eure reine Gesinnung erwecke. So, ich lese weiter. Sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als einem unschuldigen, unbefleckten Lammes, der vorher auversehen war, vor Grundlegung der Welt, der in den letzten Zeiten und um euretwillen offenbart wurde, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, die mit eurer, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott beruhe, weil eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe, so habt einander herzlich lieb aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. So, wozu sind wir aufgerufen? Steht hier Gehorsam. Was ist Gehorsam? Nicht mehr für uns selbst zu leben. Und was heißt es, nicht für sich selbst zu leben? Nämlich, habt einander lieb aus reinem Herzen. Agape, das ist das Ziel, die Umwandlung unserer Natur aus der Selbstsucht zu der Vollkommenheit. Ich gehe jetzt nur kurz ein auf das zweite Kapitel, aber geht doch bitte in eurem Studium durch und schaut euch Kapitel für Kapitel an und ihr werdet sehen, es ist immer derselbe Tenor. Ihr aber, 2 Vers 9, seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Hier kommt die königliche Priesterschaft, von der wir gesprochen haben, dass sie in Erfüllung gehen wird, bevor Jesus Christus kommt. Wir sind gerufen für ein Werk, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. So, ich hoffe, wir haben das jetzt gesehen. Wir können nicht wegen der Zeit auf die ganzen anderen Dinge eingehen, die Petrus schreibt, aber geht durch. Vielleicht gehen wir es in der nächsten Stunde durch, wo wir eine Zusammenfassung machen von dem Ganzen. Weil es ist mir wichtig, wenn wir dieses Studium nur machen, um Wissen zu erlangen, dann ist es umsonst gewesen. Dann wird es uns eines Tages verurteilen. Aber wenn wir verstanden haben, was Petrus sagt, wenn er sagt, ich will eure reine Gesinnung wecken, ich will eure reine Gesinnung wecken, ich schreibe euch, weil ein Werk zu tun ist. Und er hat uns die Propheten gesagt, die nicht gelebt haben für sich selbst, sondern für uns. Und jetzt kommt das Gebot des Heilandes. Was ist das Gebot des Heilandes? Wir gehen in Matthäus 24, 14 und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wann wird das Evangelium gepredigt werden? In der ganzen Welt. So wie wir das heute tun, wird nichts gemacht. Wir kommen wir nicht vorwärts, weil wir haben nicht verstanden das Gesetz. Wir haben nicht verstanden, wie wir auf den Menschen zugehen sollen, weil wir selbst sind zwar Missionare. Ja, es gibt viele Leute, die sich selbst berufen haben als Missionare und sie gehen und tun etwas. So wie auch die Juden sehr eifrig waren, aber sie hatten einen Eifer ohne Vernunft. Es muss, bevor Jesus kommen kann, die ganze Welt muss Christus in seinen Volk, in seinen Kindern sehen. Sonst bringt das alles nicht. Jesus Christus macht klar in Matthäus 24, 14 und im Ganzen seinen Reden, dass das zweite Kommen Christi abhängig ist, damit die Welt es weiß. Er wird nicht einen Schnitt ziehen, solange jemand noch nicht den Weg kennt. Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn also tun. Matthäus 24, am Ende gibt es den faulen und den fleißigen Knecht. Der fleißige Knecht wird gefunden als einer, der weiß, was er tut. Er arbeitet und er wird während der Arbeit gefunden. Er ist fleißig, der andere sagt, naja, mein Herr kommt noch lange nicht, lasst uns ausruhen. Er ist der Knecht, von dem Petrus schreibt hier, von den Spöttern, die auftreten in den letzten Tagen. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Meine Lieben, sieht das nach Arbeit aus oder sieht das nach Faulenzen aus? Sieht es nach Bequemlichkeit, ich bin erlöst aus und zurücklehnen im Sessel und Urlaub? Sieht das nach Arbeit aus? Hat er uns berufen zu einem Werk oder hat er uns berufen zum Nichtstun? Ich möchte drei Gleichnisse nur, die Jesus am Ende schreibt in Matthäus 25, wir kennen sie alle, die Gleichnis, das erste Gleichnis, was wir dort finden, ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Was war der Unterschied zwischen den Klugen und den Nicht-Klugen? Nun, wir könnten sagen, sie hatten Öl. Ja, was für Sinnbild der Öl? Dann könnten wir sagen, es ist der Heilige Geist. Ja? Und was macht der Heilige Geist in unserem Leben? Zu was führt er uns? Zum Relaxen, oder? Das ist doch das Werk des Heiligen Geistes. Er führt zum Nichtstun. Der Unterschied ist der Charakter. Der Unterschied ist, dass ein Charakter, weil der Charakter entspringt ja aus dem, was ich denke und fühle. Was heißt der Geist und der Körper? Der Gedanke kommt aus dem Geist, der Körper reagiert mit Gefühlen und mit Taten. So. Der Charakter ist aus diesen Dingen zusammengemacht. Der entscheidende Punkt, leset euch durch in dem wunderbaren Buch Christi Gleichnisse, ist, dass die einen etwas tun und die anderen nichts tun. Das ist der Unterschied. Die einen hören das Wort, sie nehmen es an, sie sind bequem. Ja, am Anfang sind sie begeistert, aber dann sagen sie, naja, Friede, Friede. Keine Gefahr. Sie mögen zwar fleißig tun in all den Dingen des Lebens und ihrer eigenen Interessen, aber sie haben nicht verstanden, dass sie nicht mehr leben sollen für sich selbst. Ihr ganzes Interesse muss auf Christus gegründet sein. Der Unterschied ist, die einen tun etwas und die anderen tun es nicht. Die einen leben für Christus, sie setzen alles ein. Ja, es kommt eine Situation, in der sie, wie alle anderen auch, einschlafen. Und das heißt, sie werden von den Nöten, sage ich, dieser Welt hineingebracht. Aber sie sind vorbereitet, auch wenn die Not am größten ist. Sie versagen in der Not nicht, sondern wenn überraschend der Ruf erschallt, sind sie da. Sie sind vorbereitet, weil sie haben ihr Leben lang oder die Tage, die sie hatten, nachdem sie gegessen haben vom Fleisch und vom Blut Christi, gelebt für ihn. Das ist der Unterschied zwischen den Klugen und den Nichtklugen. Ja, beide haben die Wahrheit. Beide glauben an Jesu Wiederkunft. Beide sind sich bewusst, sie sind Knechte. Der Unterschied ist nur, Die einen sind fleißig, die anderen sind faul. Das zweite Gleichnis, das Jesus in Matthäus 25 erklärt, erzählt, ist die anvertraute Gabe. Er hat das Gleichnis noch in Lukas 22 auch erklärt, in einer anderen Form. Das ist ein zweites Gleichnis von den Talenten, von dem, was Gott uns anvertraut hat, von dem Geld, das er erwartet, dass es sich vermehrt. Gott hat uns keine einzige Gabe gegeben für uns selbst. Derjenige, der das, was Gott ihm gegeben hat, behält und nicht weitergibt, dem geht es verloren. Der hat nicht verstanden das Gesetz des Lebens. Der hat nicht verstanden, dass alles, was er hat, von Gott zu nehmen, ist es zu umzusetzen. Und Gott gibt uns, er stattet uns aus. Es ist unsere Aufgabe, es umzusetzen. Und es wird umgesetzt, indem wir uns selbst hingeben in das Werk. Jesus benutzt das Bild des Geldmachens. Er benutzt die Vermehrung des Geldes. Er sagt, und wenn du es nur auf die Bank gebracht hättest, dass es sich dort vermehrt, würde es einen Sinn machen. Aber du hast es gehalten. Du hast gesagt, ich gebe dir wieder zurück, was du mir gegeben hast. Das ist Faulheit. Das ist eine Katastrophe. Ich hoffe, wir haben verstanden, Menschen werden gerufen in den Dienst, um das Ding zu vermehren. Ohne Arbeit vermehrt sich nichts. Ohne Hingabe wird nichts getan. Und dann kommt das Gleichnis von den Schafen und Böcken. Und was ist der Unterschied zwischen den zwei? Die einen arbeiten, die anderen nicht. Die einen sind bequem und die anderen tun das Werk, das Gott ihnen aufgetragen hat. Sie besuchen, sie leben nicht für sich selbst. Sie besuchen die Armen, die im Gefängnis. Es sind alles nur Bilder. Bilder, dass jemand nicht mehr lebt für sich. Deshalb ist es ja so erstaunlich, dass im Gleichnis erzählt Jesus, dass die einen gar nicht wussten, die Böcke, für wen sie es tun. Sie hätten gedacht, wenn sie es für Jesus tun, hätten sie es vielleicht gemacht, nicht? So, aber es ist für so einen armseligen Menschen oder für jeden, da mache ich mich doch nicht schmutzig. Aber hätten sie gewusst, sie tun es für den Herrn, hätten sie es vielleicht in Anführungsstrichlein getan. Aber Gott kam ja endlich extra so, dass er ihnen zeigt, es ist nicht getan für den Menschen, dem du es tust, sondern für mich. Ihr seht, alle drei Gleichnisse haben das Gebot Jesu im Zentrum. Und wenn ihr alle Gleichnisse durchgeht, werdet ihr dasselbe Ding erkennen. Es geht um Arbeit. Es geht um Tun. Es geht um die Menschheit dazu zu führen, nicht mehr für sich selbst zu leben. Und wisset, dass in den letzten Tagen, in der Endzeit, Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestanden haben, durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde. So werden auch der Himmel und der jetzt ist und die Erde auch durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und des Verderbens des Gott, der gottlosen Menschen. Schaut, in der Zeit der Sintflut. Noah predigt 120 Jahre. Das ist Endzeit. Endzeit. Gerichtsbotschaft. Aber die Menschen sagen, was? Keine Gefahr. Alles ist gut. Es sieht nicht nach Endzeit aus. Und ja, es wird, obwohl manche sehen heute, dass es nach Endzeit aussieht, es ist noch ziemlich bequem. Jetzt. Endzeit oder Not kommt dann, wenn die Stunde der Versuchung anbricht. die kommt überraschend. So überraschend, wie damals für die Leute vor der Sintflut. Aus heiterem Himmel kamen plötzlich Wolken auf. Und es geschah ein Phänomen, das sie bis dahin noch nie erlebt hatten. Genau so macht es Gott. Die, die wie Noah sind, bereiten sich vor. Sie bereiten eine Arche vor. Sie bereiten einen Platz vor, dass die Menschen Zuflucht finden. In der Zeit der Not. Sie leben nicht für sich selbst. Was tun die anderen? Die sagen, Jesus kommt noch lange nicht. Sie schlafen. Sie arbeiten für sich. Sie denken, naja, so schlimm wird es nicht sein. Die Spötter hier sind nicht Spötter im eigentlichen Sinne. Es sind nur, ich sage jetzt mal, Menschen, die aufgrund ihrer sündigen Natur, aufgrund ihrer Fehlsicht nichts tun. Man muss nicht extra spotten, dass Jesus nicht kommt. Man kann doch einfach für ihn nicht arbeiten. Das reicht schon, das ist schon Spott. So, denk nicht daran, dass Spötter kommen werden. Nein, die Spötter, die höre ich jeden Tag, wenn ich, oder immer dann, wenn ich predige. Wenn ich predige und ich die Möglichkeit habe, nicht nur von der Medizin und von den Menschen und vom Gesetz zu predigen, wenn ich spreche davon, dass ich will unter die 144.000 kommen, dann spreche ich von einem Glauben, dass Jesus kommt in meinen Tagen und das in Kürze. Diesen Glauben habe ich, weil ich ihn seit 2005 habe, seitdem mir klar wurde, dass dies ist die Zeit, dass Jesus kommt. Deshalb arbeite ich, weil ich den Glauben habe, dass Jesus in meiner Zeit kommt. Und wenn ich das sage, laut und deutlich und klar, ohne Wenn und Aber, dann treffe ich dann am Ausgang, oh ja, mein Großvater glaubte das auch. So, du armer Kerl, du glaubst etwas, was du nicht weißt. Wirklich? Woher wusste Simon, der Mann Gottes, dass Jesus dieses 8 Tage alte Baby. Woher wusste es? Wusste er? Oder 20 Tage? Oder wie viele Tage alt er auch immer war? Ich will mich jetzt hier nicht festlegen. Vielleicht bringe ich ein bisschen was durcheinander von der Zeit her. Woher wusste Simon, dass Jesus der Erlöser ist? Woher konnte er diesen Baby hochheben und sagen, jetzt kann ich sterben? Jetzt habe ich die Erlösung Israels gesehen. Jetzt kannst du deinen Knecht in Ruhe gehen lassen. Jetzt kann ich ausruhen, weil ich weiß, der Erlöser ist geboren. Woher wusste es die Frau im Tempel, dass Jesus ist, dass er der Messias ist? Woher wussten diese zwei Menschen? Woher? Ein Mensch, der mit Gott lebt, der für ihn lebt, der weiß die Zeit. Der weiß, sie einzuschätzen. Weil er hat ja das Wort, der Geist Gottes offenbart und uns macht uns klar. Die Menschen, die sich jetzt vorbereiten für das zweite Kommen Jesu, die arbeiten, dass es kommen kann, die wissen die Zeit. Sie wissen auch, dass Jesus in ihrer Zeit kommt. Sie haben keinen Zweifel daran. Sonst würden sie nicht arbeiten. Sonst würde ich Urlaub machen. Eine Frau kommt manchmal und sagt, na ja, schau, die und die, denen geht's gut, sie haben Freizeit. Und sie sagt es mit irgendeiner Art, wie wenn sie sich das auch wünscht. Und ich sage ja. Erstens hatten wir sie damals, als wir die Dinge noch nicht wussten. Aber jetzt ist die Zeit zu arbeiten. Jetzt ist nicht die Zeit für Urlaub. Jetzt ist nicht die Zeit, einfach sich auszuruhen. Jetzt ist die Zeit, alles dran zu setzen, um das Werk zu beenden. Jetzt müssen wir uns von Gott leiten lassen, Schritt für Schritt. Wenn er mir sagt, mach Urlaub, dann mache ich Urlaub. Aber er hat es mir in den letzten 10 Jahren nicht gesagt. So denke ich, wird es auch nicht weiter sein. Er gibt mir mal hin und wieder einen halben Tag. Und das reicht. Offensichtlich, damit man ein bisschen auftankt, dass man hat seine Ruhephase und dann geht es weiter. So unermüdlich, wie Jesus gearbeitet hat. So unermüdlich, wie Paulus und Petrus und Johannes und die Apostel gearbeitet haben. Wir finden bei denen nicht, dass sie irgendwo im Urlaub waren. Ihr hoffen, versteht mich nicht falsch, wenn ich Urlaub meine. Ich habe nichts gegen Urlaub, gegen Ausruhen. Ich habe nur etwas, dass wir nicht ein Ziel haben, dass wir insgesamt ein Leben des Urlaubs führen. Das meine ich damit. Ein Leben führen, das für uns selbst, auf uns selbst geachtet ist. Wir verstehen nicht die Zeit, in der wir das Werk beenden müssen. Wir müssen es wissen. Ich für mich weiß es und arbeite darauf hin. Deshalb, die Spötter sind heute überall. Sie spotten nicht. Sie gucken nur auf dich herab und sagen, oh, du armer Kerl, du wirst eines Tages enttäuscht sein. Werde ich? Nein, natürlich nicht. Der Simon war nicht enttäuscht. Die Anna war nicht enttäuscht. Die, die mit Gott leben, sind keine Illusionisten. Sie leben nicht in einer Vorstellungswelt. Sie sind bodenständig. Sie sind ausgeglichen. Sie haben einen Weg mit Gott. Sie wissen, was sie tun bei jedem Schritt. Sie wissen auch, wann die Zeit da ist, zu arbeiten. Und dies jetzt. Eins aber bei euch sei ich nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige von euch vorzughalten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. So, warum kommt Jesus noch nicht? Warum ist er noch nicht gekommen? Wegen ihm, weil er nicht schon längst das gerne hier beendet hätte? Nein. Er weiß, dass er nicht beenden wird, das Werk, solange einer noch eine Chance hat, erlöst zu werden. Deshalb wollen wir uns nochmal anschauen. Ich habe das in einer anderen gezeigt, die Endzeit, die 7 Plagen, das ist der Zorn Gottes, das ist die Zeit, wenn es keine Gnadenzeit mehr gibt. Das sind die Menschen der Welt, die aufgeteilt sind in 3 Gruppen, welche, die noch eine Chance haben zur Erlösung, welche, die Gottes Kinder sind und erlöst sind und welche, die schon keine Chance mehr haben, weil sie sich endgültig für das Böse entschieden haben. Die Zeit dieser Stunde, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an den die Himmel mit großem Krachen vergehen werden. Dieser Tag, der kommt über Nacht, ist die Stunde der Prüfung, die über Nacht kommt. Wenn Jesus Christus kommt, kommt er nicht über Nacht. Auch wenn er dann über Nacht kommen wird, in der 7. Plage. Aber wenn diese Zeit beginnt, dann ist das für viele die Trennungszeit, weil sie ja schon vorbereitet sind. Wenn diese Zeit anfängt, dann wird getrennt. Und dann müssen sich alle Menschen Schritt für Schritt an dem Evangelium, das die Gläubigen, die heiligen Gläubigen verkünden werden, entschieden werden, bis eine endgültige Trennung stattgefunden hat, wo keiner mehr nach oben oder nach unten kann, wo keiner mehr die Seiten wechseln kann. Dann kommt Christus, dann fangen die 7 Plagen an, dann hat das Ganze ein Ende. Deshalb braucht es Menschen, die das Evangelium verkündigen, dass jeder sich endgültig entscheiden kann. Und es braucht vollkommene Menschen, dass das Evangelium vollkommen verkündigt wird, in einem vollkommenen Charakter, so wie Christus, damit jeder in kürzester Zeit sagen kann, das will ich oder das will ich nicht. Das ist ein Gott, den ich haben will, oder das ist ein Gott, den ich nicht haben will. Er muss in uns dargestellt werden. Die ganze Liebe Gottes, Agape-Liebe, diese Leiter, die der Petrus uns erklärt, muss unser eigen sein. Wenn dann und das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen? Indem ihr wartet und hineilet auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel von Feuer vergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so seid ruhig und wartet. Ist das des Petrus Botschaft? Nein. So bemüht euch. Bemühen ist Arbeit. Tut alles, fleißig seid ihr fleißig, wie er im ersten Kapitel des zweiten Briefes sagt, mit allem Fleiß, alle Energie, die ihr habt, alles, was ihr einsetzen könnt, was euch Gott gegeben hat, setzt es ein ins Werk. Bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden. Hier gibt es nur Unsträfliche und ganz Verlorene. Hier, wenn die sieben Plagen anfangen, dann hat Gott sein Volk zur Ruhe gelegt und die 144.000, die versiegelt worden sind, die sind unsträflich. Da ist kein Makel mehr dran. Sie sind umgewandelt aus der sündigen Natur in die göttliche. Sie haben das Alte vertan und jetzt kommen sie in den Feuerofen des Feuerofens und beweisen, dass in ihnen nichts mehr ist, was auf das, den Irrtum, was auf den Stolz, was auf das, was der Böse getan hat, anspricht. Es sind die Menschen, die alles in der größten Anfechtung, wenn sie stehen werden in sieben Plagen, wenn diese Gruppe hier, die Mehrheit auf dieser Welt Lebenden, gegenüber 144.000 stehen, Milliarden gegen 144.000. Das ist so wie David und Goliath. Sie sind mit nichts bewaffnet. Und dennoch sind sie die Sieger. Am Ende werden die alle vor ihnen sich beugen, weil sie werden sehen, die Herrlichkeit Gottes, wenn er sie befreit. So, das ist, sie bemühen sich, vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden und haltet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Ja, meine Lieben, Christus musste sein Kommen verschieben, weil er noch kein Volk hatte, das fertig ist. An uns liegt's. Es liegt nicht an der Welt. Die Welt wird schnell gerichtet sein in dem Moment, wo das Volk Gottes scheint, wo der Charakter Christi hervorkommt, wo man nicht mehr lebt für sich selbst, dann wird das Ganze schnell ein Ende haben. Das hier ist schnell geschehen. Schnell. Weil die Herrlichkeit Gottes in dem Angesichte der 144.000, im Angesichte dieser Menschen, die hier gerecht und vollkommen vor Gott stehen, sich entscheiden wird und entscheiden muss. Es ist so, wie wenn Jesus vorbeigeht und du hast deine Chance, es ist die einzige, alles ist so deutlich, so krass. Du siehst den Unterschied zwischen Gut und Böse in einer Grellheit, wie du es noch nie gesehen hast. Und wenn das dich dann nicht überzeugt, dass du den Neigungen, wie soll ich sagen, dem Bedürfnis deines Geistes, nicht den Neigungen deines Herzens, sondern dem Bedürfnis deines Geistes nachgehst, zur Liebe hin, dann kann Gott mit niemandem mehr was anfangen, der das ablehnt. Deshalb werden viele, viele in diesen Tagen von denen, die noch nicht entschieden sind, dahin kommen. Achtet es aber als Geduld, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Und ich habe auch vor Jahren angefangen zu beten, dass er noch nicht kommt, meine Lieben. Weil ich sehe, dass es ein Kampf ist, sich vorzubereiten. Aber ich hoffe, er bereitet mich vor. Ich hoffe, dass er geduldig genug ist und mich auch noch mitnimmt in der Vorbereitung. Das zweite Kommen Christi und die Reife der Früchte. Wenn Jesus Christus kommt, in Offenbarung 14, wenn er kommen wird in den Wolken des Himmels, das steht so. Und ich schaute und sieh eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der war wie ein Menschensohn. Er hatte einen goldenen Siegeskranz auf seinem Kopf und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel aus und ernte, denn die Stunde zu ernten ist für dich gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde geerntet. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und er rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben um vom am Weinstock der Erde, denn sie sind, deine Beeren sind reif. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben und die Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten, das Blut ging von der Kälte bis an die Zäune der Pferde 1600 Stadien weit. Hier haben wir die zwei Beispiele. Die Weizenernte sind die Kinder Gottes. Die Trauben sind die Verlorenen. Sie gehen in die große Kälte des Zornes Gottes. Diese Kälte sind die sieben Plagen. Die sieben Plagen. Und sie müssen, beide müssen reif sein, damit Christus kommen kann. Nur dann schließt die Gnadenzeit. Nur dann wird sich die Wolke aufmachen, zu kommen. Ich hoffe, wir haben die Botschaft verstanden und wir wollen mit allem, was wir sind und haben, uns diesem einen Werk weihen, reif zu werden und eine Botschaft zu verkündigen, dass noch viele aus der Welt Weizen werden und nicht reifen als Trauben. Die einen haben das ewige Leben, die eine bekommen den ewigen Tod. Möge Gott uns Geduld schenken noch und Weisheit, damit wir alles, was wir sind und haben, dran setzen, um ans Ziel zu gelangen. Amen.